Vor kurzem haben Diana und ich uns zu Hause unterhalten. Manchmal machen wir sowas. Und sie sagte dann unter anderem zu mir, ich muss mal das Glas hier wegschanzen. Und sie sagte dann zu mir, die Leute in Rheinbach, die können dich irgendwie gar nicht einschätzen, weil du nie Sachen über dich preisgibst. Und ich dachte, okay, nehme ich den Anlass, der sich mir heute bietet, und erzähle euch ein bisschen was über mich. Es war ein ganz normaler Schulalltag in meiner Realschulzeit, und meine Kollegen oder meine Schulfreunde damals, die haben so spöttisch in der Pause gefragt, na Samuel, so heiße ich, du wirst bestimmt mal Prediger werden. Weil in der Kinderstunde kannte ich immer die Lösung und so, und wahrscheinlich sind die deshalb dann drauf gekommen. Und ich weiß ganz genau, ich habe zu denen gesagt, wisst ihr was, ich werde alles, aber niemals Prediger. Heute, das war dann als Teenager, heute bin ich erwachsen, wenn ihr die Meinung meiner Frau mal außer Acht lasst. Heute bin ich erwachsen und ich bin gar nichts, aber ich predige. Jetzt denkt der eine oder andere, der hatte doch vor kurzem Abschluss, ja, aber der zählt hier gar nicht. Außerdem habe ich einmal im Jahr Geburtstag. Mittlerweile sind es 26 Herbste her, seitdem ich das Licht des Mondes erblickte. Und an meinem 25. Herbst waren wir in den Flitterwochen. Wir waren in Kenia, haben da eine Reise gemacht, haben auch eine Safari gemacht. Und Diana wollte unbedingt, dass ich mir etwas gönne zu meinem Geburtstag. Und wir hatten eigentlich nicht viel Geld. Dann habe ich mir überlegt, ja okay, was gönnst du dir? Und dann sind da ja überall so die Händler. Ich dachte mir, okay, ich nehme mir ein etwas teureres, wertvolleres Souvenir mit nach Hause. Und der afrikanische Händler, der dann dort vor Ort war, hat nach einer langen Verhandlungsphase dann auch seine christliche Seite entdeckt und ist mit dem Preis runtergegangen, sodass es für uns erschwinglich wurde. Und ich kaufte mir ein Bild. Dieses Bild hängt jetzt im Keller bei uns. Und jedes Mal, wenn ich es sehe, beeindruckt es mich neu. Also ich sehe es jetzt nicht mehr so oft. Halt, wenn ich den Keller aufräume. Trotzdem beeindruckt es mich. Und es hat mich damals beeindruckt und tut es bis heute. Es fesselt mich auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe euch dieses Bild mitgebracht und möchte euch daran teilhaben lassen. So, der eine denkt jetzt vielleicht, jetzt weiß ich, warum es im Keller hängt. Und die anderen können mich vielleicht verstehen. Auf jeden Fall finde ich dieses Bild sehr schön. Das ist natürlich kein Original, typisch für afrikanische Händler. Die verkaufen keine Originale. Und für mich symbolisiert dieses Bild einen Löwen mit zwei Gesichtern. Es ist ein Löwe, und normalerweise spricht oder zeigt mir der Löwe oder offenbart sich mir der Löwe als eine Majestät, als ein Herrscher, als jemand, der sich keinem anderen unterwirft, außer er stirbt. Eigentlich symbolisiert er für mich aber auch Brutalität, Jäger, etwas, was ich fürchten sollte. Und ich habe die in der Savanne wirklich gesehen, nicht so im bunten, und die haben wirklich gar keinen Respekt vor keinem Tier. Auch nicht vor den Autos, die da durchfahren. Also wir saßen in einem Auto und die legen sich einfach vor das Auto, da ist null Respekt. Er ist einfach ein König, ein Herrscher. Die andere Seite, und das finde ich, stellt dieses Bild sehr gut dar, zeigt die schillernde Seite eines Löwen. Ich finde, diese Farbtupfer oder die bunte Mähne, das bunte Gesicht macht den Löwen irgendwie nahbarer, erfahrbarer. Es macht ihn vielleicht sogar für manche interessant. Und ich finde, teilweise nimmt es ihm sogar seine Gefährlichkeit. Wenn ich den treffen würde, hätte ich nicht so Angst, wie wenn ich einen echten Löwen treffen würde. Der Löwe von Juda und seine zwei Gesichter. Seht ihr das Bild eigentlich? Der Löwe von Juda und seine zwei Gesichter. Als ich über meine erste Predigt hier in Rheinbach nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, ja, nimmst du dir einen Text, der ziemlich einfach ist, wo es kaum Widersprüche gibt, wo sich die Theologen einig sind, und gelandet bin ich dann bei Hosea. Alle, die den Propheten Hosea schon mal gelesen haben, werden sicher wissen, dass es ein sehr schwieriges Buch ist. Und wie erwartet, stellte mich dieser Mann vor große Probleme. Ich las dieses Buch und ich kam zu keinem Ergebnis. Fast hätte ich sogar einen Ersatzprediger beantragt. Das kann man ja bei Church Tools so einfach machen, so zwei Klicks. Dann sehen alle, dass ich nicht möchte. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, okay, ich nehme einfach das Problem, was ich beim Lesen dieses Propheten entdeckt habe oder was für mich als Problem sichtbar wurde, nehme ich einfach mit in meine Predigt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in mein Problem, das ich mit diesem Mann habe. Es ist nämlich so, wenn ihr Hosea lest, es hat nur 14 Kapitel, kann man am Stück durchlesen, und wenn ihr es lest, werdet ihr merken, irgendwie scheint sich Gott nicht ganz einig zu sein. Teilweise wirkte es auf mich so, als wäre Gott schizophren geworden. Weil einmal sagt er, ich werde über dich kommen und ich werde dich umbringen und ich werde dich vernichten und ich werde dich verschleppen und sonst was tun. Und dann im nächsten Kapitel kann es auch schon wieder heißen, ich liebe dich und ich möchte dich aufbauen, ich möchte dir eine Heimat schenken und ich möchte dich zu mir holen. Und dann im nächsten Kapitel kommt wieder die heftigste Gerichtsandrohung. Und für mich ist das ein Problem. Ich lese euch jetzt zwei Aussagen Gottes vor. Und die werden wir auch im Laufe dieser Predigt betrachten. Und die stellen so dieses Problem dar. Die erste Textstelle steht in Hosea Kapitel 5, Vers 14. Denn ich bin für Ephraim, und Ephraim ist hier ein Synonym für Israel, für das Nordreich. Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich reiße sie. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Ups. Ich meine, dass Gott ein Löwe für Israel ist, dass Gott der Löwe von Juda ist, das wissen wir. Wir singen auch ein Lobpreislied, in dem es heißt, der Löwe von Juda, sein Brüllen ist mächtig. Aber ist das der beschriebene Gott hier, wie er sich selbst beschreibt, ist das der Gott, den wir wirklich besingen in unserem Lobpreislied? Für mich ist es etwas befremdlich, wie Gott hier dem Volk Israel gegenüber eingestellt ist. Als ein Löwe, der zerreißt und verschleppt. Was ist da passiert? Wie kommt Gott zu so einem Sinneswandel? War er es nicht, der Israel aus Ägypten rausgeführt hatte? War er es nicht, der ihnen versprochen hatte, ihnen ein Land zu geben, sie zu segnen, sie zu beschützen? Und jetzt will er reißen und verschleppen? Was ist da nur schiefgelaufen? Die zweite Stelle, möchte ich euch vorlesen, steht in Hosea, Kapitel 11, einige Kapitel weiter nur, Vers 10 und 11. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Und vielleicht seht ihr jetzt, was ich meine. In dem einen Kapitel sagt er, ich werde sie zerreißen und verschleppen. Und hier sagt er, ich bin der Löwe Ich werde sie anführen und ihnen Heimat geben. Und für mich stellte sich die Frage, wie kriege ich diese zwei Gesichter des Löwen von Juda zusammen? Das ist mein Problem. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar handelt sie von Stefan und Linda. Und der Stefan war ein Mann, der dachte sich, er war reich, er war stadtbekannt. Und er war nicht nur stadtbekannt, sondern er war bekannt für seine sehr guten Eigenschaften. Und dieser Stefan dachte sich, dass es gut wäre zu heiraten. Und er setzte sich zu Hause hin, reflektierte seinen Wunsch und dachte sich, was willst du als Mann eigentlich symbolisieren? Erstmal ganz abgesehen davon, wer deine Frau wird. Was möchtest du als Mann symbolisieren? Und er sagte, ich weiß, was ich nicht möchte. Ich möchte kein Mann sein, der seine Frau anschreit. Ich möchte kein Mann sein, der seine Frau schlägt. Ich möchte kein Mann sein, der seine Frau ständig kritisiert. Ein guter Mann, würden wir sagen. Doch was wollte er sein? Er sagte sich, okay, ich möchte meine Frau übermäßig viel loben. Jeden Monat soll sie ein Geschenk von mir bekommen, mindestens eins. Ich bringe ihr Blumen mit zu jedem Hochzeitstag. Und ich sage ihr jeden Tag, wie schön sie ist. Diese Liste lässt sich oder ließe sich unendlich fortsetzen. Stefan hatte sich viel vorgenommen. Jetzt an die Frauen, er ist wie dein Mann, nur perfekt halt. Und ich darf das sagen, weil ich auch ein Mann bin. Und Stefan macht sich auf die Suche nach seiner besseren Hälfte. Und natürlich, so ein Mann, würden wir jetzt sagen, und auch erwarten, stehen alle Türen offen. In jeder Familie, jeder möchte so einen Schwiegersohn, jeder möchte so einen Mann haben. Und der Stefan findet seine Frau, Linda. Und er verliebt sich in sie. Und die Schönheit dieser Frau kann man schwierig beschreiben. Ich versuche es. Linda lebt auf der Straße. Ihre Kleider sind zerrissen. Schuhe hat sie gar nicht. Die Fußnägel sind teilweise nicht mehr vorhanden. Die Zähne ganz vergammelt, schwarz teilweise. Haare hat sie kaum noch, weil sie so unterernährt ist. Und Stefan sucht sich diese Frau aus. Er sagt, geht zu ihr hin und sagt, dich möchte ich mein ganzes Leben lang lieben. Nachdem er sie von sich überzeugt hat, feiern diese beiden eine Hochzeit. Es ist eine pompöse Hochzeit. Es wird kräftig gefeiert. Es ist ein frohes Fest. Und Stefan setzt jetzt all diese Dinge um, die er sich vorgenommen hat, bevor er heiratete. Und er schafft es auch. Er versagt nicht ein einziges Mal. Eines Tages, Stefan ist an seinem Arbeitsplatz, erfährt er etwas. Seine Kollegen erzählen ihm nämlich, dass seine Frau anderen Männern hinterher schaut. Und zwar nicht einfach so, sondern schon begehrliche Blicke. Und das fällt auf. Seine Frau, die Linda, ist mittlerweile eine schöne Frau geworden. Stefan hat ihr Zahnarztbesuche bezahlt, die Zähne sind wieder weiß oder ersetzt halt. Durch die gute Ernährung sind die Fußnägel wieder alle gewachsen, sie trägt Schuhe, sie hat schöne Kleidung und ihre Haare sind wieder nachgewachsen. Sie hat schönes Haar. Stefan nimmt sich vor, diese Sache erstmal nicht anzusprechen. Er sagt sich, ich werde meine Frau noch mehr lieben. Ich mache ihr noch mehr Komplimente. Ich schenke ihr noch mehr. Ich zeige ihr mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, dass ich sie liebe. Dann eines Tages kommt er nach Hause und merkt, dass unter ihrem Hochzeitsbild viele andere Bilder von irgendwelchen Männern hängen. Stefan stellt seine Frau zur Rede, die Linda, und sie sagt ihm, ja, aber dein Bild ist ja noch immer das Größte. Die anderen Männer sind ja so klein. Und er macht mit, weil er sie liebt. Dann, es vergeht einige Zeit, erwischt er seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Völlig entsetzt hinterfragt er sich, reflektiert, was habe ich falsch getan? Die beiden gehen zum Eheberater, geben sich wieder das treue Versprechen und nur um kurze Zeit später wieder feststellen zu müssen, dass seine Frau noch viele andere Liebhaber hat. Und nicht nur das, seine Frau nimmt die Geschenke, die Stefan ihr geschenkt hat, und schenkt sie an die anderen Liebhaber. Sie lockt sie damit ins Haus und gibt sich ihnen hin und verschenkt seine Geschenke weiter. Stefan liebt seine Frau wie am ersten Tag. Er liebt Linda wie am ersten Tag. Jeden Tag erfährt sie von ihm, wie hübsch sie ist. Jeden Monat bekommt sie ein Geschenk. Zu jedem Jahrestag bekommt sie Blumen. Und eines Tages findet der Stefan einen Brief. Seine Frau ist weg. Und sie hat ihm geschrieben, ich fühle mich bei dir wie im Gefängnis. Du gibst mir nicht die Freiheit, die ich eigentlich brauche. Ich brauche mehr Männer. Und weil ich das bei dir nicht bekomme, werde ich weggehen und ich werde mit so vielen Männern schlafen, wie ich möchte. Ein grausames Bild von einer Ehe, nicht wahr? Doch ganz genau so beschreibt Gott seine Beziehung mit Israel. Gott hatte sich das Volk Israel als sein Volk erwählt. Er hatte ihnen ein Land versprochen. Er hatte ihnen Freiheit versprochen. Und er hat es nicht nur versprochen, er hat jedes seiner Versprechen eingehalten. Und er schließt mit ihnen einen Bund. Er geht mit ihnen quasi einen Ehebund ein, am Berg Sinai. Er sagt, hier habt ihr Segen, hier habt ihr Fluch. Wofür wollt ihr euch entscheiden? Und Israel sagte ja. Nur um Gott dann zu zeigen, dass sie eigentlich total untreu waren. Sie benutzten seine Geschenke, um Baal zu opfern. Sie benutzten das Getreide, was Gott ihnen gab, um Baal zu danken, dass er ihnen die Ernte geschenkt hatte. Was würdest du tun? Was hättest du anstelle von Stefan getan? Was hättest du an Gottes Stelle getan? Ich mache hier einmal einen Cut und wir wenden uns dem zweiten Bibeltext zu. Wir haben nämlich noch immer keine Lösung für die zwei Gesichter. Wir können jetzt erahnen, warum Gott zerreißen und verschleppen möchte. Aber wir wissen nicht, warum Gott im 11. Kapitel plötzlich einen ganz anderen Ton anschlägt. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe, und wenn er brüllt, dann werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Und diese zwei Bibeltexte, der erste und den ich jetzt gelesen habe, haben Gemeinsamkeiten. Gott ist immer der Löwe. Der Löwe ist unaufhaltbar. Und der Löwe ist immer der Herrscher. Es sind die gleichen Eigenschaften wie die aus Kapitel 5, die wir eben gelesen haben. Es gibt kaum einen Unterschied, einen einzigen. Israel ist nämlich ganz anders positioniert. Israel steht nicht mehr vor dem Löwen als Beute, sondern hinter dem Löwen als seinen Rudel. Der Löwe kommt nicht mehr, um zu reißen. Der Löwe kommt, um anzuführen, um nach Hause zu bringen. Der Löwe ist nicht mehr der Jagende, sondern der leitende Löwe. Er ist vom Jäger zum Beschützer geworden. Israel ist das Rudel vom Löwen von Juda. Gehen wir zurück zu Stefan. Stefan sitzt jetzt in seinem Haus ganz allein und er weiß nicht, was er tun soll. Ihr gemeinsames Konto wird weiterhin belastet, weil seine Frau die Kreditkarten mitgenommen hat. Und er sieht, wofür sie ihr Geld ausgibt. Und er weiß einfach nicht, was er tun soll. Er setzt sich wieder hin, macht sich seine Gedanken. Und wir dürfen nicht vergessen, Stefan liebt seine Frau wie am ersten Tag. Wie an dem Tag, als er sie geheiratet hat. Er entscheidet sich für Folgendes. Er sagt, ich mische mich nicht mehr in das Leben meiner Frau ein. Ich gebe ihr die selbstgewählte Freiheit. Und das ist nicht ein Entschluss, den er aus Wut oder Verzweiflung trifft, sondern aus Liebe zu ihr. Er akzeptiert, wofür sie sich entschieden hat. Und in einem letzten Brief, den er ihr schreibt, teilt er ihr Folgendes mit. Meine über alles geliebte Frau, du magst mir vielleicht nicht glauben, aber ich wollte vom ersten Tag an wirklich nur das Beste für dich und dein Leben. Ich bin auch überzeugt davon, dass ich mein Bestes gegeben habe und mein Gewissen dir gegenüber ist rein. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich akzeptiere deine Entscheidung jedoch schweren Herzens, da ich dich nicht gegen deinen Willen bei mir halten kann. Trotz meiner innigen Liebe zu dir werde ich dir in Zukunft keine Geschenke mehr überbringen. Ich werde auch deine Kreditkarten für unser gemeinsames Konto sperren lassen, doch ich überweise dir dein Restgeld. Ich als dein Ehemann kann deinen Lebenswandel leider nicht unterstützen. Doch hör mir genau zu, mein Schatz. Meine Lebensliebe. Solltest du jemals zu dem Entschluss kommen, dass dein gewählter Lebensstil wirklich nicht gut ist? Und solltest du erkennen, dass ich wirklich nur das Beste für dich wollte? Und falls du mich wieder als deinen Ehemann haben möchtest, dann sollst du wissen, ich warte auf dich. Ich heirate keine andere Frau und ich lasse mich auch nicht von dir scheiden. Meine Liebe zu dir ist wie am ersten Tag unserer Ehe. Mein Liebling, ich warte auf dich. Dein dich liebender Ehemann. Seine Frau, die Linda, bekommt diesen Brief und schmeißt ihn weg. Und sie genießt ihr Leben in vollen Zügen. Das geht auch eine ganze Weile gut, doch eines Tages wird Linda älter. Und ihr Körper wird weniger schön. Er ist abgenutzt, auch durch die vielen Liebeleien, die sie hatte. Und sie wird ausgetauscht durch eine Jüngere. Die ganzen Liebhaber, die sie beschenkt hatte und mit Geschenken angelockt hatte, kommen nicht mehr zu ihr, weil es schönere Frauen gibt. Sie wird ersetzt. Und sie landet da, wo Stefan sie damals aufgesammelt hatte. In der Gasse. Wieder keine Schuhe, wieder zerrissene Kleidung. Die Haare fallen wieder aus, weil sie sich kein Essen leisten kann. Und so findet Stefan sie wieder. Auf seinem Spaziergang durch die Stadt sieht er eine Bettlerin am Straßenrand sitzen und sie bettelt um ein Stück Brot. Und Stefan erkennt in ihr seine Linda. Und anstatt ihr nur ein Brot zu geben, nimmt er sie wieder zu sich mit nach Hause. Er pflegt sie gesund, bezahlt ihr alle Arztbesuche, macht sie wieder zu einer ansehnlichen und schönen Frau, macht sie wieder zu seiner Frau. Und die gleiche Behandlung wie vorher. Geschenke, Komplimente, Liebe, jeden Tag. Was für eine Liebe, oder? Gott hat sein Volk letzten Endes nie im Stich gelassen. Ja, er ist der reißende Löwe von Juda. Aber nur in der Erwartung, dass Juda ihn wieder um Hilfe anruft. Gott akzeptiert die Entscheidung Israels, ohne ihn weiterzuleben. Gott kennt die Konsequenzen, die Israel damit mit ins Boot holt. Er weiß, wie es für Israel ausgehen wird. Nämlich Assyrien und Ägypten werden sie bekriegen und bekämpfen und einnehmen. Und es bleibt nichts mehr von Israel übrig, fast nichts. Sie landen wieder genau dort, wo sie einmal waren, als Gott sie rausgerufen hatte. Gott hatte sie aus Ägypten rausgeholt und Israel landet wieder in Assyrien. Wieder in einer Gefangenschaft, wieder versklavt. Und Gott weiß es ganz genau. Und er sagt, ich werde dir die Geschenke wegnehmen. Ich werde diese Völker über dich kommen lassen. Aber ich warte auf dich. Ich lasse dich nie im Stich. Und wisst ihr, das ist das Verbindungsstück zwischen diesen beiden Löwen, zwischen diesen beiden Gesichtern des Löwen von Juda. Gottes liebende Treue. Gottes liebende Treue sorgt dafür oder setzt sich dafür ein, dass Israel ihn immer wieder bemerkt. Aber Gottes liebende Treue geht auch so weit und sagt, es ist in Ordnung, wenn du nicht möchtest. Und ich lasse dich gehen. Und du wirst die Konsequenzen spüren. Aber sobald du mich wieder rufst, bin ich da, dein Löwe von Juda. Seine liebende Treue macht das Volk Gottes von Beute zum Rudel. Gottes liebende Treue ist der Beweggrund seines Handelns bis heute. Gott liebt sein Volk und Gott liebt dich. Genau wie er damals liebevoll und treu als Löwe von Juda auf das Volk wartete, auf die Entscheidung des Volkes, ganz genauso wartet er auf dich. Er ist immer noch der Löwe und er lädt dich zu sich ein. Er lädt dich ein, in seinen Rudel zu wechseln. Er lädt dich ein, in seiner Wohnung zu leben. Er lädt dich ein, bei ihm Schutz zu suchen. Und er bietet dir heute seine liebende Treue an. Und Gott möchte nicht ein Gott sein, Gott möchte dein Gott sein. Der Löwe von Juda und seine zwei Gesichter, getrieben von seiner Liebe zu dir, gibt dir heute sein Versprechen. Mein geliebtes Kind. Ganz gleich, wie weit du dich von mir entfernt hast. Ganz gleich, wie du zu mir stehst, ich warte auf dich. Ich warte auf dich in unendlicher Geduld, Treue und Liebe. Komm nach Hause. Komm in meinen Rudel. Ich will dich sicher wohnen lassen bei mir. Dein, dich liebender Löwe von Juda.